Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Werbung für Zigaretten suggeriert ja immer dieses Gefühl von Freiheit, ne? Also, dass man so ganz und gar im Moment lebt und sehr, sehr glücklich ist, wenn man raucht. Naja, also mit Glück und Freiheit hat das weniger zu tun. Das sagt auch der Suchtforscher Daniel Kotz von der Uni Düsseldorf.
Wenn Sie Raucherinnen und Raucher sprechen, die in der Kälte, im Regen, draußen vorm Gebäude stehen, weil sie drinnen nicht mehr rauchen dürfen, die ihr letztes Geld ausgeben für Zigaretten, weil sie süchtig sind, hat das mit Freiheit überhaupt nichts zu tun.
Deutschland ist das einzige Land in der EU, in der es überhaupt noch Tabakwerbung gibt. Und das macht etwas mit den Leuten, besonders mit denen, die eben noch nicht rauchen. Warum Zigarettenwerbung bei uns überhaupt immer noch erlaubt ist und welche Wirkung diese Werbung hat, darum geht es im frischen Podcast vom Update am 25. Februar. Außerdem sprechen wir über die weltweit größte Mobilfunkmesse, den Mobile World Congress. Hat heute begonnen in Barcelona und das große Thema sind die Foldable, also die faltbaren Handys. Gibt es allerdings nicht zum Schnäppchenpreis, sagt unser Reporter.
2.300 Euro möchte Huawei hier für sein Mate 10 haben. Das Samsung-Gerät, das Galaxy Fold, kostet etwas weniger, nur 2.000 Euro wahrscheinlich, ist immer noch sau viel.
Und wird wahrscheinlich noch ein größeres Statussymbol, als es mittlerweile schon ist. Alex Nieschwitz ist unser Reporter, der in Barcelona unterwegs ist und der wird euch im Podcast auch noch sagen, was diese Handys sonst noch können und wo sie vielleicht auch eine Fehlkonstruktion sind. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es geht eigentlich nur um ein neues Telefon. Aber wie das präsentiert und ausgestellt wird, das ist schon ein bisschen irre. Das Motto lautet nämlich Look, but don't touch. Niemand durfte dieses besondere, spezielle Smartphone berühren. Es war verschlossen, versiegelt und verriegelt hinter einer Glasvitrine. Davor zig Menschen, die den Hals gereckt haben und den Arm hochgestreckt, um wenigstens noch ein verwackeltes Foto zu machen. Heute beginnt der Mobile World Congress in Barcelona und unser Reporter Alex Nieschwitz ist auch da. Alex, wie war es bei dir? Durftest du auch nur gucken und nicht anfassen oder wie?
Ich habe alles gegeben, Sonja, und ich habe es geschafft. Als einer von ganz wenigen Journalisten weltweit konnte ich das neue Gerät von Huawei, das Mate 10, in die Hand nehmen und für Deutschlandfunk Nova mal ausprobieren, ob dieser Hype eigentlich gerechtfertigt ist.
Was ist denn so besonders an diesem Telefon? Was kann das denn, was alle anderen Telefone noch nicht können?
Eigentlich sieht es erstmal auf den ersten Blick ganz normal aus, wenn es zugeklappt ist, also du hast ein großes Display und so weiter. Das Besondere ist aber, dass das Display auch auf den Rand übergeht und auf die Rückseite dieses Geräts. Und wenn du dann so einen kleinen Knopf an der Seite drückst, dann kannst du das Gerät aufklappen. Und dann hast du auf einmal nicht mehr ein 6 Zoll Smartphone in der Hand, sondern hast du ein Tablet von mittlerer Größe, quadratischer Screen. Mir hat es echt gut gefallen, zumindest was die Technik angeht.
Aha, und wo kommt dann das Aber von deiner Seite aus?
Es gibt mindestens zwei Aber. Bei Videos ist es ein Flop, weil wir sprechen über einen quadratischen Screen. Und wenn man jetzt YouTube oder Netflix aufmacht, dann sind die meisten Videos da ja in 16:9. Das heißt, ich kriege auf diesem großen Tablet-Screen große Balken angezeigt, weil er quadratisch ist. Oder ich muss so weit reinzoomen, dass ich sehr viel von dem Bild nicht mehr sehen kann. Das ist ein Riesenflop, aber das Knockout ist der Preis. 2.300 Euro möchte Huawei hier für sein Mate 10 haben. Das Samsung-Gerät, das Galaxy Fold, kostet etwas weniger, nur 2.000 Euro wahrscheinlich, ist immer noch sau viel und eigentlich nicht ernst zu nehmen, außer du brauchst nicht nur immer das neueste Smartphone, sondern du möchtest es allen zeigen, du willst damit angeben, guck, ich hab's.
Mein Smartphone, meine Yacht, mein Haus und so weiter und so fort. Eine weitere Technologie, die wichtig werden wird für uns alle, ist ja eben 5G. Ich glaube, die allermeisten Geräte, die da vorgestellt werden, können das auch schon. Nur was nutzt uns das, wenn wir in Deutschland eben noch gar kein 5G-Netz haben?
Nichts. Da ist die Antwort ganz einfach. Das sind Smartphones ohne Netz. Das macht keinen Sinn. Wenn das Netz irgendwann mal kommt, dann erhöht sich beispielsweise für so einen normalen User wie uns beide die Geschwindigkeit total. Ein Beispiel ist, wenn du dir dann für eine Zugfahrt oder für einen Flug eine Folge von deiner Lieblings-Netflix-Serie runterladen möchtest, dann dauert das eine Sekunde und dann hast du die Folge auf dem Smartphone. In Zahlen sagen hier die Firmen, das ist ungefähr 100 Mal schneller als 4G. Aber wie du schon sagst, das wird noch dauern. Die Smartphones, die wird man jetzt bald kaufen können in den nächsten Monaten, zum Beispiel von Samsung, zum Beispiel von Huawei. Aber das Netz, das wird noch dauern. Vor Ende nächsten Jahres werden wir in Deutschland damit keinen Spaß haben. Ich glaube sogar, es wird eher noch 2 Jahre dauern, bis 5G weit genug verbreitet ist bei uns.
Wie sieht es denn überhaupt aus mit dem 5G-Netzausbau? Also ist es überhaupt realistisch? Ich meine, du hast jetzt gerade schon mal so eine Zeitspanne genannt. Die Lizenzen sollen vergeben werden hier bei uns in Deutschland, aber man ist ja eben sehr vorsichtig bei diesem Ausbau. Hat natürlich auch was mit der Kritik an Huawei zu tun.
Bis jetzt ist man im Zeitplan. Die Versteigerung soll weiterhin stattfinden in den nächsten Wochen. Du hast die Kritik an Huawei angesprochen. Wir haben damit die Huawei-Vertreter hier auch konfrontiert. Sie bezieht sich ja im Wesentlichen darauf, dass man Angst hat vor Backdoors, vor Hintertüren aus Richtung China, dass da Industriespionage möglich wäre, wenn so eine Antenne von Huawei gebaut wird. Der Pressesprecher von Huawei, der hat uns dann direkt postwendend zurückgegeben, nein, das ist amerikanische Propaganda, das stimmt nicht. Gleichzeitig sieht das chinesische Gesetz aber vor, dass im Ausnahmefall chinesische Firmen alles, was sie wissen, mit der Regierung teilen müssen.
Alex, ganz am Ende noch, gab es irgendeine Überraschung heute für dich, wo du so gedacht hast, krass, hätte ich gar nicht mitgerechnet?
Ja, gab es für mich. Und zwar, dass Smartphones mit etwas Glück demnächst billiger werden. Der Trend geht ja zum vierstelligen Preisschild.
Ja.
Aber es gibt immer mehr chinesische Smartphone-Hersteller, die nach Europa drängen. Und das mit Funktionen, die man sonst nur in Top-Smartphones bekommt. Zum Beispiel die Firma Xiaomi, die wird in den nächsten Monaten auch in Deutschland das Mi 9 rausbringen. Und das hat Funktionen, die sonst nur im beispielsweise neuesten Samsung S10 drin sind. Ein Beispiel nur ist der Fingerprint-Sensor im Display. Also du drückst mit deinem Daumen auf das Display und dann wird das Gerät entsperrt. Das kostet bei Samsung ab 850 Euro, bei Xiaomi im Mi 9 ungefähr die Hälfte, 450 Euro. Und wenn sich dieser Trend fortsetzt, dass Smartphones mit so krassen Funktionen so günstig verhältnismäßig hergestellt und verkauft werden können, dann könnte es sein, dass der ganze Trend in Richtung günstigere Modelle geht.
Der Mobile World Congress, die weltweit größte Mobilfunkmesse, hat heute begonnen in Barcelona. Faltbare Handys, das große Ding in diesem Jahr. Infos von unserem Reporter Alex Nieschwitz. Wir haben vor der Sendung zusammen gesprochen.
Deutschlandfunk Nova Update.
Das war eine Premiere. Staats- und Regierungschefs von der EU und der Arabischen Liga haben sich nämlich gestern und heute zusammengesetzt und gemeinsam über unterschiedliche Themen beraten. Das hat es so vorher noch nicht gegeben. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion. Inzwischen ist dieses Treffen in Ägypten vorbei. Was ist denn dabei rumgekommen?
Also es gibt eine Abschlusserklärung, aber umstrittene Themen werden darin entweder gar nicht oder nur so am Rande erwähnt. Generell steht da einfach kaum was Konkretes drin. Allerdings hatte das auch gar keiner im Vorfeld erwartet. Die Teilnehmer betonen trotzdem, dass das Treffen super wichtig war. Es ging eher darum, ein Zeichen zu setzen, der Welt zu zeigen, wir sprechen miteinander und dass beide Seiten den Gipfel sehr, sehr ernst genommen haben. Das sieht man auch an der hochrangigen Besetzung. Insgesamt waren fast 50 Könige, Präsidenten, Emire und Regierungsvertreter dabei. Für Deutschland war Kanzlerin Angela Merkel in Ägypten und sie betonte die Verbundenheit zur Arabischen Liga.
Wir sind Länder, die in unmittelbarer Nachbarschaft in sehr vielen Fällen liegen. Und das Schicksal der Europäischen Union hängt von dem Schicksal dieser Länder, der Arabischen Liga, auch ganz unmittelbar mit ab. Wir haben das erlebt im Zusammenhang mit Migration, mit Flucht.
Für die EU war Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Ägypten dabei. Der hat übrigens gesagt, der Gipfel als solcher sei schon eine Botschaft an den Rest der Welt. Die EU, die verspricht sich von dem Treffen eine stärkere europäische Position in den globalen Konflikten mit den USA, mit China und Russland.
Klingt insgesamt nach einem symbolträchtigen Gipfel, aber worum ging es denn inhaltlich?
Also zum Beispiel um die Kriege in Syrien, in Libyen und im Jemen, auch um den Kampf gegen Terroristen und außerdem auch darum, wie illegale Migration verhindert werden kann. Man hört schon, es gab sehr, sehr viele Themen, aber sowas richtig Handfestes ist eben nicht dabei rausgekommen, außer dass die Zusammenarbeit in allen möglichen Bereichen ausgebaut werden soll und dass es so einen Gipfel jetzt regelmäßig geben soll, das nächste Mal 2022 in Brüssel.
Woran liegt es denn, dass das alles so vage geblieben ist?
Die Arabische Liga, die besteht aus 22 Ländern des Nahen und Mittleren Ostens und Nordafrikas und diese Länder, die sind oft einfach sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Saudi-Arabien und Katar, die sind sich spinnefeind und deswegen ist es einfach schon schwierig, dass sich allein die Arabische Liga auf eine Linie einigt. Und das dann noch mit der EU zu kombinieren, ist natürlich noch ein bisschen komplexer, zumal es die EU ja oft selbst nicht schafft, sich zu einigen. Wir denken mal ans Thema Migration.
Ist auch über das Thema Menschenrechte gesprochen worden? Also ich meine, da stehen ja viele Länder der Arabischen Liga in der Kritik, zum Beispiel auch der Gastgeber Ägypten.
Ja, also das Thema hat für richtigen Eklat bei der Abschlusspressekonferenz gesorgt. In Ägypten, da sitzen ja tausende Menschen aus politischen Gründen in Haft. Die Meinungsfreiheit, die ist massiv eingeschränkt. Und der Streit bei der PK ging damit los, dass ein deutscher Journalist gefragt hat, ob sich Ägyptens Präsident bewusst sei, dass die EU mit der Menschenrechtslage in seinem Land nicht so richtig einverstanden sei. Daraufhin behauptete dann der Generalsekretär der Arabischen Liga, dass keiner das Thema bei dem Gipfel angesprochen habe. EU-Kommissionspräsident Juncker, der war damit nicht so ganz einverstanden, der musste sich das Wort aber regelrecht erkämpfen. Er erklärte, er selbst habe das Problem schon in seinem ersten Redebeitrag erwähnt und die Menschenrechtslage sei dann auch in allen bilateralen Treffen besprochen worden. Und ich finde in dem Zusammenhang ganz interessant, was Juncker auch schon vor diesem Streit zum Thema Menschenrechte gesagt hat. Er meinte, trotz unterschiedlicher Auffassung müsse man miteinander sprechen, denn, Zitat Juncker, wenn ich nur mit lupenreinen Demokraten reden würde, wäre ich am Dienstag mit meiner Woche ans Ende gekommen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
Ich auch. Hochrangige Vertreter der EU und der Arabischen Liga haben sich gestern und heute zu ihrem ersten gemeinsamen Gipfel getroffen. Infos dazu von Amelie Fröhlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Menschen, die man da sieht, die sind immer jung, die sehen wahnsinnig gut aus. Sie haben die beste Zeit ihres Lebens und sie halten zufällig noch eine Fluppe in der Hand. Ja, in allen anderen EU-Staaten ist Tabakwerbung verboten, nur in Deutschland nicht. Plakate an einer Bushaltestelle, an Litfaßsäulen, im Kino, ihr kennt das, ne? Eine Umfrage des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft hat jetzt ergeben, 69% der Deutschen hätten es am liebsten, wenn Werbung für Zigaretten komplett verboten wird. Warum ist es denn eigentlich bei uns überhaupt noch erlaubt? Und welche Wirkung hat diese Werbung denn eigentlich? Unser Reporter Johannes Döbbelt ist dafür mal ein paar Jahrzehnte zurückgegangen.
Ich rauche nicht. Ich bin noch zu klein. Aber mein Papi sagt, es gibt auf der ganzen Welt keine bessere Zigarette als Royal Star. Und mein Papi ist der klügste Mann von der ganzen Welt.
Ja, und wenn ich mal groß bin, dann rauche ich natürlich auch Royal Star, ist doch klar. Ganz so plump wie vor 60, 70 Jahren ist Zigarettenwerbung heute natürlich nicht mehr. Heute geht es eher um das Lebensgefühl, das vermittelt werden soll. Beispiel: die Werbeplakate einer französischen Zigarettenmarke. Zwei gut aussehende Frauen auf der Rückbank eines Autos, die sich gerade ganz hastig, aber natürlich immer noch super gut gelaunt umziehen und dabei jede Menge nackte Haut zeigen. Mit Zigaretten oder Rauchen hat das erstmal nichts zu tun. Es geht ums Jung und Sexy sein, darum zusammen eine gute Zeit zu haben, um Unabhängigkeit und Freiheit.
Und dieser Aspekt der Freiheit, der steht der Nikotin- und Tabaksucht, die mit dem Rauchen einhergeht, einfach diametral gegenüber.
Das ist Professor Daniel Kotz, Suchtforscher an der Uni Düsseldorf.
Wenn Sie Raucherinnen und Raucher sprechen, die in der Kälte, im Regen, draußen vorm Gebäude stehen, weil sie drinnen nicht mehr rauchen dürfen, die ihr letztes Geld ausgeben für Zigaretten, weil sie süchtig sind, die versuchen mit dem Rauchen aufzuhören, es nicht schaffen, Schwangere, die rauchen, hat das mit Freiheit überhaupt nichts zu tun.
Deutschland ist das einzige Land der EU, in dem Zigarettenhersteller noch mit sogenannter Außenwerbung, also zum Beispiel auf Plakaten, werben dürfen. Außerdem ist Kinowerbung erlaubt, solange der Film nach 18 Uhr läuft. Dabei sagen selbst viele Raucher, dass sie auf solche Werbung gut verzichten könnten.
Ja, ich meine, es ist eine ungesunde Sache. Vielleicht sollte man das nicht bewerben.
Man sieht ja, die Leute haben Spaß, rauchen eine Zigarette. Das wirkt ja dann für die Jugendlichen natürlich, ja, wie soll man sagen, cool. Also Meines Erachtens sollte es auf jeden Fall verboten werden.
Oh, rauchen gehen, Party machen, Spaß haben, Alkohol und so, klar. Ich glaube, für die jüngere Zielgruppe ist das schon was. Also die könnten, glaube ich, schon leichter verführt werden.
Das wirbt vielleicht für die Leute, die sowieso schon rauchen, aber Leute, die sowieso nichts mit Rauchen am Hut haben, werden dadurch nicht anfangen zu rauchen.
Also Zigarettenwerbung, die nur auf Raucher zielt? Damit hat auch die Tabakindustrie lange argumentiert. Man wolle mit der Werbung nur die sowieso schon Raucher von der eigenen Marke überzeugen und seinen Marktanteil ausbauen. Doch natürlich sehen auch Jugendliche die großen Plakatwerbungen in der Stadt oder die Werbespots im Kino, selbst wenn diese erst nach 18 Uhr laufen. Und diese Werbung hat auch ihre Wirkung. Professor Daniel Kotz.
Da haben Studien gezeigt, dass das tatsächlich dazu führt, dass Jugendliche, junge Menschen mit dem Tabakkonsum überhaupt anfangen und dann auch zu regelmäßigen Konsumenten werden.
Einer dieser Studien lief zum Beispiel so ab. 2000 Kinder und Jugendliche, allesamt Nichtraucher, haben bestimmte Tests gemacht. Diese Tests haben dann erstmal gezeigt, wie oft die Probanden schon Zigarettenwerbung gesehen hatten und wie gut sie diese wiedererkennen konnten. 9 Monate später wurden die Kinder und Jugendlichen nochmal befragt. In der Zwischenzeit hatten 13% von ihnen mit dem Rauchen angefangen. Aber es gab einen entscheidenden Unterschied. Unter den Studienteilnehmern, die schon vorher viel Zigarettenwerbung gesehen hatten, gab es deutlich mehr Raucher als bei den anderen. Solche Erkenntnisse gibt es schon ziemlich lang und die Weltgesundheitsorganisation hat daraus auch Konsequenzen gezogen.
Deswegen gibt es auch eine Rahmenkonvention von der WHO. Die hat Deutschland eigentlich schon im Jahr 2004 ratifiziert und sich verpflichtet, Tabakwerbung abzuschaffen. Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die Tabaklobby da einen sehr großen Einfluss ausübt auf die Entscheidungsträger und über den Weg halt versucht zu verhindern, dass ein solches Tabakwerbeverbot kommt.
Auch viele Kommunen haben ein Interesse daran, dass die Plakatwerbung für Zigaretten erlaubt bleibt. Denn der Verkauf von Werberechten an Bushaltestellen oder Litfaßsäulen bringt Geld für die Stadtkassen und die Tabakbranche ist hier der wichtigste Kunde. In der Bundespolitik scheint sich so langsam aber was zu tun. Die zuständigen Fachpolitiker von CDU und CSU, die lange Zeit gegen ein Verbot waren, haben sich offenbar darauf geeinigt, jetzt doch Zigarettenwerbung auf Plakaten verbieten zu wollen. Wenn das durchkommt, wäre auch diese Form der Tabakwerbung bald Geschichte.
Die Wahl ist klar. Royal Star. Royal Star, der Sieg des guten Geschmacks. Rauchen Sie Royal Star.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass das Wort Heimat in den vergangenen Jahren wieder sehr, sehr wichtig geworden ist, das kann man schon allein daran erkennen, dass wir mittlerweile 3 Heimatministerien haben bei uns in Deutschland. Das Bundesministerium, 1 in NRW und 1 in Bayern. Nur was Heimat ist, das ist eben nicht so einfach und nicht einfach so zu beantworten. Auf der einen Seite fühlen sich Menschen eben ausgegrenzt, weil sie wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion ausgeschlossen werden von dieser Heimat. Auf der anderen Seite gibt es eben die Menschen, die glauben, sie müssten ihre Heimat gegen Einwanderung und Globalisierung hardcore verteidigen. Im Ersten, heute Abend um 7:45, 20.15 Uhr, läuft die Docupy-Doku Heimatland. Und es geht um die Frage, was ist Heimat? Fabienne Hurst ist Mitautorin dieser Dokumentation. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte erstmal von ihr wissen, wie das aussieht mit dem Begriff Heimat. Das ist ja einer, der in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat in der öffentlichen Debatte. Warum glaubst du, ist das so?
Also wir glauben, und das sieht man auch, wenn man sich tatsächlich statistisch anguckt, wann das Wort Heimat besonders oft benutzt wurde. Wir glauben, dass es dann immer besonders boomt, wenn die Lage der Welt, kann man sagen, oder der Gesellschaft instabil ist. Also wenn es Krisen gibt und man es nicht so richtig greifen kann, was gerade in der Welt passiert, dann viele Menschen brauchen eine Heimat, weil das was Überschaubares ist. Ja? So ein Kirchturm, der bei ihnen im Dorf ist, da weiß man genau, wo er ist und was er bedeutet.
Ihr seid für die Doku ja unterwegs gewesen und zwar in einem Stadtteil von Köln, in Köln-Widdersdorf nämlich. Das ist eines der größten privaten Neubaugebiete Deutschlands. Da sind in relativ kurzer Zeit sehr viele Menschen neu dazugezogen. Was ist das für ein Viertel beziehungsweise was hat das mit diesem Viertel gemacht?
Also im Prinzip hat sich das Viertel innerhalb kürzester Zeit, also man kann sagen innerhalb von 12, 15 Jahren wirklich komplett verändert. Das war früher echt so ein dörflicher Charakter, also auch wie so Backsteinbauten und die Leute kannten sich schon seit jeher. Und jetzt gibt es aber plötzlich 7000 neue Nachbarn innerhalb von 15 Jahren. Also insgesamt sind es über 12.000. Das hat natürlich was mit den Leuten gemacht, weil plötzlich sind viel mehr Leute da und die haben aber auch gleichzeitig nicht mehr den Krämerladen von früher. Plötzlich stehen viel mehr Autos rum, große SUVs verstopfen die Straßen. Man kennt die Leute nicht mehr, die jetzt einkaufen im großen Supermarkt. Also die Leute, die schon immer da gewohnt haben, haben das Gefühl, es ist alles größer und anonymer geworden.
Wer lebt denn da jetzt oder wer ist denn neu dazugekommen?
Das sind vor allem junge Familien, also viele Einfamilienhäuser, ist auch sehr hohe Eigentumsrate, 80% hat man uns gesagt. Also das sind Leute, die sich das leisten können, leisten wollen. Also es sind Leute, die jüngerer Generation sind und eher flexibel. Also wir haben gemerkt, für die ist das eher so ein Standort als so ein Heimatort, die da jetzt neu hingezogen sind.
Ah, okay, ein Standort sagst du. Also ist das auch ein Begriff, den die Menschen ja dort benutzen? Also wenn sie jetzt irgendwie beschreiben sollen, was Widdersdorf für sie ist? Also fällt da auch mal der Begriff Heimat?
Bei den Neuen erstaunlicherweise gar nicht. Also die sagen, das ist jetzt ein Zuhause geworden, so wir haben uns das schön eingerichtet, passt gut in unsere derzeitige Lebenssituation. Man ist aber auch schnell auf der Autobahn zum Pendeln. Aber eine Heimat ist es eigentlich nicht. Und viele sagen auch, wir wissen gar nicht, ob wir für immer hier bleiben.
Was ist denn dann die Erkenntnis daraus? Also ihr wart da jetzt unterwegs, ihr habt dieses Leben in Köln-Widdersdorf beobachtet und die Frage, die ihr ja auch gestellt habt, ist ja, was ist Heimat? Was ist es denn dann?
Ich glaube, es ist ein ganz elementares Mindset oder eine Haltung. Und wir haben gesehen, dass was da in Widdersdorf zu beobachten ist, ist, dass es sich spaltet im Sinne von, da gibt es einerseits die Leute, die brauchen den Ort, die brauchen ihre Heimat, wo sie schon immer gewohnt haben, wo sie jeden kennen.
Das hat ja auch was mit Verortung tatsächlich zu tun, ne?
Genau, also die brauchen den Platz. Es gibt einen englischen Publizisten, der nennt diese Leute die Somewheres. So, die brauchen ein Somewhere, wo sie sich verorten können. Und dann gibt es die Anywheres, das sind diejenigen, die überall zu Hause sein können, ja, weil sie viele Sprachen sprechen, weil sie flexibel sind im Job. So, die brauchen eigentlich diesen Ort nicht. Die haben auch Heimatgefühle, so, die sind aber ganz anders gelagert. Also die sagen dann, da, wo meine Kinder sind, wo meine Freunde sind, da ist meine Heimat. Aber ich brauche dafür keinen Ort und ich brauche auch keine Flagge auf dem Dach.
Gab es denn eigentlich eine Aussage von jemandem, mit dem ihr gesprochen habt, wo du so gedacht hast, das hat dich nachhaltig nochmal beschäftigt, wenn es eben um die Frage geht, was ist Heimat?
Ja, total. Also ich kann mich an einen Dreh erinnern, das war so ein Herbstfest, so ein Grillfest, wo das alte Dorf oder vor allem so Freunde vom alten Dorf sich getroffen haben und die haben dann erzählt, warum ihnen die Neuen nicht so richtig passen und der eine meinte so, die integrieren sich gar nicht und die sind ganz anders, die haben eine andere Mentalität und die wollen sich gar nicht integrieren und die sind fremd und da habe ich gemerkt, das ist vielleicht echt in Menschen drin, das hat auch mit Flüchtlingen oder manchmal mit Religion oder so gar nichts zu tun, das ist dieses andere Mindset, also die haben sich so ein bisschen unverstanden gefühlt und das war echt so, dieses Wording war wirklich genau gleich wie bei Leuten, die sagen, oh, alles was fremd ist, alles was ein Kopftuch trägt oder so, die wollen sich nicht integrieren. Also das Wording war sehr, sehr ähnlich. So. Und man muss gar nicht weit gehen, um das zu erkennen, dass es da so gewisse Parallelen gibt. Es ist aber, glaube ich, auch sehr, sehr menschlich. Also man muss die Leute vielleicht sogar ein bisschen zwingen, auf andere zuzugehen, indem man irgendwie die Orte entsprechend gestaltet, also einen Marktplatz zum Beispiel gestaltet oder so. Weil das war was anderes, was mir wirklich nachhalt, ist, dass es da gar keinen Gemeinschaftsplatz gibt. Es ist zwar einer angelegt architektonisch, aber der ist eigentlich total tot.
Heute Abend im Ersten um 19:45 könnt ihr euch die komplette Dokumentation Heimatland angucken aus der Docupy-Werkstatt. Ich habe mit Fabian Hurst gesprochen. Das ist eine der Mitautorinnen. Wir haben kurz vor der Sendung zusammen geredet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie und wohin wir gucken, wenn wir vorm Rechner sitzen, das ist besonders für Menschen interessant, die Werbung machen und vermarkten. Denn die wollen ja schon gerne wissen, ja, wie checkt man den Bildschirm ab? Und genau da, wo die Menschen eben besonders oft hingucken, platziert man dann eben die Werbung. Italienische Forscher haben jetzt gezeigt, wir lernen, wo wir etwas auf einem Bildschirm erwarten und schauen unbewusst genau dorthin. Pascal Fischer hat sich die Untersuchung angeschaut. Pascal, was haben die Forscher denn gemacht?
Ja, die Forscher heißen Giuseppe Notaro und Uri Hasson und die haben sich an der Uni Trient 21 Probanden genommen und denen immer wieder eine Reihe von Bildern auf einem Bildschirm gezeigt. Und da sieht man dann immer rechts oder links etwas und das nach einem festen Muster. Ja, also nach einem festen Muster blinkt da was auf und irgendwann ahnen dann die Teilnehmer, wann die Bilder eben links oder rechts jeweils auftauchen und gucken da ganz unwillkürlich hin. Und zwar auch, wenn die Reihenfolge irgendwann durcheinander gebracht wird. Das heißt, die reagieren nicht nur irgendwie auf Muster und gucken dann dahin, weil da was erscheint, sondern die erwarten, dass da gleich irgendwo was auftaucht und schauen genau deshalb dorthin. Und das schreiben die Forscher in der Fachzeitschrift Journal of Vision im Februar.
Wie haben die denn gemessen, wo die Leute hingucken?
Ja, mit diesen Eye-Trackern, das sind diese Apparaturen, die schauen auf die Pupille und registrieren wirklich kleinste Bewegungen deines Auges. Hier zum Beispiel Abweichungen von nur einem Grad. Also sozusagen, wenn du auf so einen Bildschirm guckst, dann 20 Pixel nach rechts oder links. Also wirklich Mini-Bewegungen. Wahrscheinlich sind die auch komplett unbewusst, weil du das ja gar nicht steuern kannst, so eine kleine Bewegung. Das heißt, sagt Studienmitautor Uri Hasson, diese Leute lernen diese Muster von Bildfolgen.
So using these purely anticipatory signatures, we could actually first as a proof of principle.
Naja, und diese Augenbewegungen zeigen dann, ob die das gelernt haben, bevor die das sogar bewusst sagen können, ja, und das ist neu. Du kannst jetzt gucken, ob jemand was gelernt hat, indem du einfach nur auf seine Augenbewegungen schaust in so einem Versuchsaufbau. Und diese Person muss noch nicht einmal sagen können, ich habe das jetzt begriffen.
Das könnte ja für Online-Werbung sehr interessant sein. Also wir lernen sozusagen, wo Werbung ist und wir gucken dann einfach unbewusst dahin. Mhm. Wir können das ja nicht steuern. Lässt sich diese Forschung in diesem Sinn auch irgendwie ausnutzen?
Könnte man meinen, wenn man sich überlegt, lernen die Leute eher Werbung irgendwo auf der Website zu suchen? Oder soll die Werbung vielleicht überraschen, wo du sie nicht erwartest? In Deutschland war die Bewegung ja so, man liest von links nach rechts. So, also war Werbung lange links auf so einer Homepage platziert. Ja, irgendwann haben geübte Surfer das dann überlesen. Das haben die dann sozusagen gelernt.
Okay, würde heißen, man platziert Werbung extra überraschend.
Ja, genau. Also wurde die Werbung dann irgendwann standardmäßig nach rechts gepackt oder irgendwann nach oben, sagt Daniel Borchers vom Bundesverband Digitale Wirtschaft BVDW e.V.
Was überrascht, das wird natürlich eher gesehen und daher ist das natürlich erstmal positiv zu werten. Man darf es da auch nicht übertreiben, denn wenn man zu oft zu stark überrascht oder auch die Sinne überreizt, zu grelle Farben, zu laute Töne etc., dann stört es natürlich auch die Nutzer. Online-Werbung-Treibende müssen immer so eine Art Mittelweg gehen.
Es gibt ja viele Untersuchungen mit Verbrauchern zu den nervigsten Werbeformen. Das sind meistens dann Pop-ups, Autoplay-Videos, Riesenwerbung, die du gar nicht erst wegklicken kannst oder so Geblinke. Da empfehlen Werbefachleute mittlerweile, macht das einfach nicht mehr, Leute. Zum Beispiel die Coalition for Better Ads, das ist ein Zusammenschluss aus Google, Facebook, Microsoft oder eben auch dem BVDW e.V. aus Deutschland. Und dass das alles so nervig ist, das hat man eben auch schon früher herausgefunden durch ganz simple Kundenbefragungen. Ja, Eye-Tracking braucht man dazu noch nicht mal.
Was machen wir denn jetzt mit dieser Studie aus Italien?
Ja, die ist wirklich so ein bisschen Grundlagenforschung für alle Arten von User Experience Design. Also sagen wir, du entwirfst ein neues Cockpit im Flugzeug, irgendeine Arbeitsumgebung mit Maschinen, eine komplexe Homepage, was auch immer, sagt Uri Hasson.
In any sort of context where a content provider would want to build a user model.
Ja, also wenn du da jemanden irgendwie bei was anlernen willst, jemandem eine Bedienung beibringst, dann musst du nicht ständig fragen, stopp, kannst du das jetzt, Kollege? Sondern du installierst solche Eye-Tracker und dann merkst du automatisch an den Bewegungen, der Augapfel zuckt nach links, er will den Button drücken, das hat er schon gelernt und verstanden.
Okay, ist aber trotzdem ganz schön komplex und kompliziert, die Geschichte, ne?
Ja, ich habe auch geschwitzt.
Das habe ich gesehen heute Nachmittag. Also mächtig abstrakt und eben nur bedingt einsetzbar in der Werbung. Langfristig wird es ändern, wie User Interfaces verbessert werden könnten. Eine Studie aus Italien verspricht das zumindest. Und die Infos und Hintergründe dazu habt ihr bekommen von unserem Reporter Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.